Ich würde auch noch gern noch mal beten. Herr Jesus, bitte gebrauche mich, Herr. Nimm jetzt das Thema in deine Hände, segne die Zeit, die wir jetzt hier zusammen haben. Mach das Mögliche, Herr, dass es in die Herzen hineinschlupft, hineinfällt und einfach, ja, dass mich jeder versteht, so wie ich es meine und oder so wie du es gern hättest. Hilf mir, dass ich nur das sage, was du möchtest, dass ich sage. Amen. Amen. Ah, ich brauche noch meine Fernbedienung. Wer schuld? Ich bin's nicht. Kennt ihr sicherlich, oder?
Immer der andere.
Ja, genau, immer der andere. Während, also eigentlich, wie soll ich jetzt anfangen? Eigentlich wollte ich das gar nicht mehr machen, hier zu stehen. Weil ich immer gedacht habe, ich bin es nicht, ja, nicht wert. Ich dachte immer, nee, das, ich habe die Ausbildung nicht, ich habe die damals abgebrochen, die Bibelschule, weil dann endlich unser Sebastian kam. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kann das nicht. Und dann hat aber Gott mir das Thema, was ich jetzt habe, gezeigt. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist so genial, das muss ich jetzt einfach sagen. Also ich kann es nicht lassen, ich kann es doch nicht aufhören. Damals, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er dann später zu ihnen gesagt, also zu Adam und Eva, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und was machen wir jetzt mit dieser Erde? Und damit meine ich jetzt aber nicht den Umweltschutz oder Klimawandel, ich rede jetzt einfach darum, was machen wir mit, also, sprich mit unserem Herzen, mit unserem Denken, sorgen wir für den Untergang? Aber wer ist schuld? Also wenn es ich nicht bin, wer ist dann? Ist es Gott? Bitte?
Der andere,
genau, er war es. Der andere ist schuld. Niemals ich, nee, nee. Aber dann ist es Gott? Ist Gott schuld an allem? Hat Gott nicht aufgepasst? Und warum hat er es denn eigentlich so weit kommen lassen? Aber wenn wir so denken, machen wir es uns dann nicht ein bisschen einfach. Ah ja, Gott ist schuld, Gott hat nicht aufgepasst, er hat es einfach so weit kommen lassen. Ich habe da ein Beispiel. Da ist ein Vater, der schenkt seinem Sohn ein ferngesteuertes Auto. Das Beste auf dem Markt. Das kann alles, hat alles, macht alles, ist perfekt. Der Vater meint es gut, der schenkt das Auto seinem Sohn. Und der Sohn freut sich tierisch. Der ist ganz verrückt und ganz vernarrt und ey, cool, Mensch, Papa, du bist echt genial. Er packt das Auto aus und will loslegen. Ja, aber es geht nicht. Was macht der Sohn? Er schreit seinen Vater an. Er stinkt sauer. Was hast du mir da gegeben? Was ist denn das für ein Blödsinn? Was hast du mir da geschenkt? Ja, und der Vater geht hin und zeigt seinem Sohn, ey, da gehören mal Batterien rein. Der Vater hat gedacht, sein Sohn kann das, er hat ihm mehr zugetraut. Aber er hat seinem Sohn gezeigt, da gehören Batterien rein. Und der Sohn freut sich wieder. Mega, super, genial. Und der Vater ist ja ein guter Vater, er hat es ja von Anfang an gut gemeint, er baut noch einen Zaun ums Grundstück, damit das Auto auf gar keinen Fall einfach mal so verschwinden kann. Der Junge spielt mit dem Auto und irgendwann kommt er auf die Idee und macht mal eine Rampe. Das Auto fährt drüber, fällt runter, fährt drüber, fällt runter. Ja, dann gibt er mal ein bisschen mehr Gas und fällt ein bisschen weiter. Und immer mehr, spielt immer mehr. Und irgendwann, wie es halt so sein soll, fliegt das Auto so hoch und dann hinterm Zaun runter. Und was ist? Es ist kaputt. Er ist wieder stinkesauer. Mensch, Papa! Hättest du den Zaun nicht höher machen können? Stinke sauer. Aber ist jetzt der Papa ein schlechter Vater, ein guter Vater? Er hat es von Anfang an gut gemeint, der Papa. Er hat einen Zaun drum gemacht, er hat vieles verhindert, aber in dem Fall halt das Schlimmste nicht. Aber wer ist jetzt eigentlich schuld? Ist jetzt der Papa schuld, weil er den Zaun nicht bis zum Himmel hochgebaut hat? Oder der Sohn, weil er gedacht hat, ich gebe halt mal ein bisschen mehr Gas und ich tue das jetzt herausfordern. Wann war der Vater ein guter Vater und wann war der Vater ein schlechter Vater? Und wann war der Sohn? Oder, andersrum. Jetzt, wenn man dann den Sohn fragt, der sagt natürlich, der Papa war ein schlechter Vater, der hat mir nicht gezeigt, dass Batterien reinkören. Aber er war ein guter Vater, weil er hat mir ja das Auto geschenkt. Aber er war ein schlechter Vater, weil er hat den Zaun nicht hoch genug gebaut. Der Sohn ist wechselhaft in seiner Meinung. Aber der Vater hat es von Anfang an gut gemeint. Und der Vater war von Anfang an der gleiche Vater. Und seine Einstellung war von Anfang an die gleiche Einstellung. Und da kommt es auch wieder, wer ist schuld? Und wenn wir da jetzt ganz am Anfang von der Bibel gehen, da fängt es doch auch schon an. Adam hatte eine ganz hübsche Frau. Also ich denke mir mal, dass Eva hübsch war, weil Gott hat sie ja gemacht. Und Gott hat die Eva ja für die Ewigkeit gemacht. Also ich kann mir vorstellen, die Eva, die war bildhübsch. Habt ihr das auch, das Piepsen? Okay. Gerne. Ich vermute, die Eva war bildhübsch. Und der Adam war ja auch dankbar, dass er seine Eva hat. Er war nicht mehr allein mit den vielen Tieren. Jetzt hat er jemanden, mit dem er schwätzen konnte, mit sich unterhalten konnte. Und dann kam der Sündefall. Und Moment. Das merke ich gerade, ich habe da was durcheinander gebracht. Egal, da kam der Sündefall. Eva hatte einen schrecklichen Fehler gemacht. Und was macht sie? Sie geht zum Adam und sagt, komm, iss doch auch davon. Und was macht Adam? Er ist auch noch so blöd und isst auch von dem Apfel. Und Gott merkt es, ist ja klar, Gott ist Gott. Gott kommt und fragt, habt ihr von dem Baum gegessen? Und was macht Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, da geht's dann gleich wieder los. Nee, ich bin nicht schuld. Du hast sie mir gegeben, du bist schuld. Und dann fragt Gott Eva, ja und du? Nein, ich bin nicht schuld. Die Schlange ist schuld. Da geht's doch schon los, oder? Keiner kann für seine Schuld gerade stehen. Ich habe mich gefragt, warum keiner Entschuldigung gesagt hat. Sie haben alle nur die Schuld abgeweist, aber keiner ist Gott gegangen und hat gesagt, es tut mir leid. Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Wie könnt ihr das nachlesen? Im 1. Mose. Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange hat mich betrogen, sodass ich aß. Aber sind wir nicht irgendwie alle wie Adam, dass wir gerne mal fragen, wer ist schuld, aber ich bin's nicht, du bist es. Mich trifft keine Schuld, ich war's nicht, er war's oder sie war's. Es ist immer leicht, die Schuld auf andere zu schieben oder die Schuld bei anderen zu suchen. Wenn etwas passiert, dann klagt man Gott an, Gott ist schuld. Aber ist Gott jetzt ein schlechter Gott? Es ist doch eigentlich so wie mit dem Auto. Gott gibt uns das Leben. Er schenkt uns das Leben. Als er dir das Leben geschenkt hat, hat er einen ganz toller Plan für dich gehabt, für jeden von euch. Jeder Einzelne hat einen Plan gehabt und einen guten Plan. Er hat nie schlechte Gedanken über euch, niemals. Er hat immer nur ganz gute Gedanken über euch. Und er beugt sich sogar zu euch herunter und zeigt euch, wie es geht. Also auch mir, ich spreche jetzt auch zu mir. Da ist das Leben drin, das hat er uns geschenkt. Es geht hier um einen Gott, der uns nicht aus dem Paradies hinauswirft, sondern uns in das Paradies hineinlädt. Er lädt uns ein, in das Paradies zu kommen. Und das Leben ist wie mit Strom, also in Verbindung. Hier ist die Steckdose und da ist das Kabel und das ist das, die Verbindung. Und solange wir hier in dieser Verbindung bleiben, können wir auch Gott verstehen. Also ich meine, in allem können wir ihn nicht, wirklich nicht verstehen, aber wir haben ein Vertrauen darauf, dass das, was jetzt passiert, gut ist. Und wir dürfen immer mit ihm in Verbindung bleiben. Und manchmal schaffen wir es doch tatsächlich durch irgendwelche Situationen, die mir vielleicht selber verursacht habe, dass die Verbindung gekappt wird. Weil wir uns einfach zu sehr von Gott entfernen und somit, das ist dann wie wenn der Stecker in der Steckdose ist und wir gehen weiter weg, irgendwann zieht es halt mal, ich weiß nicht, kennt ihr das beim Staubsaugen, dann, ach, das reicht noch, das reicht noch. Plötzlich ist der Staubsauger aus, weil der Stecker gezogen wird. Ja, und manchmal ist das tatsächlich so, aber es ist immer, es kommt ja immer drauf an, ob ich den Stecker dann wieder reinmache, ob ich wieder die Verbindung will oder ob ich tatsächlich weiter wegbleiben will. Wie bei der Geschichte, bin ich ganz nah bei Gott, ist Gott ganz groß, bin ich aber ganz weit weg, dann ist Gott ja ganz klein und dann kann ich ihn auch nochmal wahrnehmen als einen großen Gott, weil ich halt denke, oh, das ist ja viel zu klein, ich muss alles selber machen, das geht ja sonst nicht. Und dann sieht es so aus, da ist der Stecker gezogen und dann, Gott, du bist schuld, du. Aber hat sich Gott verändert? Ist Gott anders geworden? Oder die Verbindung, die Sichtweise? Und ich habe mir dann überlegt, geht es eigentlich, dass immer alles gut läuft? Kann man das machen hier auf dieser Erde? Im Himmel bei Gott, da ist es natürlich möglich, dass alles schön ist. Aber hier auf dieser Erde geht es eigentlich gar nicht. Und Gott kann und will nicht alles verhindern, weil manches einfach passieren muss, damit etwas anderes, Schönes, Gutes hervorkommen kann. Aber was ist denn eigentlich gut? Ein Lottogewinn. Stell dir mal vor, du gewinnst im Lotto und kaufst dir einen Privatjet und der fliegt ausgerechnet über deinem Haus runter. Zacke, bumm, alles kaputt. War das jetzt gut oder war es jetzt schlecht? Ja. Kann man denn immer Glück haben? Aber es heißt doch eigentlich auch, dass einen freut, das andere leid. Der andere wünscht sich Regen, der andere nicht. Der hätte gern Sonnenschein. Der eine freut sich jetzt über den Regen, der andere nicht. Das eine freut, das andere leid. Oder sollte man eher nach dem Motto leben, ich freut, du leid. Aber wenn jeder so lebt, dann stimmt es auch wieder in das Verhältnis. Ja, und dann, sind wir denn überhaupt behütet? Passieren nur deswegen dumme Dinge, weil Gott einfach nicht mehr da ist? Genau, und in der Bibel steht im Psalm 91,11, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Und das ist der Zuspruch, den Gott uns gibt. Er ist immer da, er behütet uns. Und Gott sagt, mach was draus. Mach was aus deinem Leben, mach aus dieser Situation, die dich jetzt gerade belastet, versuch das Beste daraus zu holen. Gott traut dir was zu. Sonst, also er würde dir auch niemals mehr zutrauen, als du tragen kannst. Das kann er gar nicht, weil seine Liebe ist so groß, er würde dir niemals etwas zutrauen, was du niemals tragen könntest. Warum muss jetzt aber immer ein anderer schuld sein? Damals, als es bei uns nicht geklappt hat mit dem Kinderwunsch, dann bin ich auch oft gefragt worden, ja, warum klappt es nicht? Wer ist schuld? Aber Uwe und ich, wir haben nie den Schuldigen gesucht bei uns. Für uns war das einfach, okay, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, vielleicht sollen wir auch nie Eltern werden. Wir wussten es nicht, aber wir haben uns niemals gegenseitig die Schuld zugeschoben. Und ich finde, wenn was passiert, sucht man immer irgendwo einen Schuldigen. Aber warum kann sich niemand eingestehen, dass er selber schuldig ist? Damals, als es am 11. September passiert ist, in New York mit den Hochhäusern, da hatte ich mal kurz darauf eine Predigt gehört. Da hat ein Prediger gesagt, man hat ja dann immer gesprochen, ah, die Unschuldigen, die da gestorben sind. Klar haben die denn das nicht verursacht, den 11. September. Und klar sind da ganz viele Menschen gestorben, die nichts damit zu tun hatten. Aber er hat dann gesagt, aber unschuldig war doch von keiner, wir sind alle schuldig. Irgendwo tragt irgendjemand irgendwo eine Schuld in sich. Das heißt ja, dass wir Sünder sind. Die Meinung auch zu Corona ist auch ziemlich gespalten. Ich denke, das habt ihr auch schon mitbekommen. Man muss manchmal echt aufpassen, mit wem man da spricht. Also ich spreche das Thema schon gar nicht mehr an, weil die einen sind voll dafür, für Maskenpflicht. Und die, ich meine, ich bin auch dafür, also ich bin jetzt auch nicht unbedingt dagegen. Aber da kommen dann manchmal Sachen auf den Tisch, wo ich dann denke, hey, hallo, geht's noch? Mir hat mal jemand gesagt, man müsste nach China gehen und alle dort umbringen. Und warum essen die aber auch Fledermäuse? Warum sind die so blöd? Und dann denke ich mir, hey, und warum sind wir so blöd und essen Schweine und Hühner? Ich meine, hallo? Ha ja, ich meine, die haben keine Schweine. Wo sollen die denn ihre Schweine halten? Das geht ja gar nicht. Das ist für die halt was Normales. Und dass die jetzt halt gerade Corona mitgebracht haben, das hätten auch mir sein können. Das ist jetzt gerade China. Klar, natürlich, aber deswegen rübergehen und sagen, ihr müsst jetzt mal alle ausgerottet werden. Geht's noch? Ja, zu solche Themen komme ich dann und dann denke ich immer, nein, darf ja wohl nicht wahr sein. Und der Philipper, im Philipper 1, 21 steht, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also im Prinzip, wir müssen ja alle irgendwann mal sterben. Und ob wir jetzt an Corona sterben oder mit Corona oder früher oder anders, beim Unfall, ich denke, die Chance, beim Unfall zu sterben, ist doch, ich weiß es nicht, ich wollte eigentlich noch recherchieren, habe es aber vergessen, was da die Chance ist, beim Unfall zu sterben oder an Corona, keine Ahnung. Aber es ist ja eigentlich auch nicht wichtig, aber es könnte ja genauso gut sein, dass ich rausgehe, mir fällt ein Stein auf den Kopf und ich bin dann mal da. Ich meine, man kann an allem sterben. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man Corona nicht ernst nehmen soll. Also bitte, geht vernünftig damit um. Als mein Papa damals gestorben ist, da wurde bei mir der Stecker gezogen. Ich dachte, ich komme über meine Kräfte, das geht nicht. Der Papa war plötzlich weg. Der war eigentlich gesund und plötzlich war er nicht mehr da. Das war für mich unvorstellbar. Ich dachte, Mama und der Papa, die sind in den Urlaub gegangen und ich habe noch gesagt, kommt gesund wieder. Und plötzlich kommt nur noch die Mama nach Hause und der Papa nicht. Und das war für mich ganz schlimm. Und dann habe ich aber einen Film angeschaut, 90 Minuten im Himmel. Da ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall gestorben und war 90 Minuten tot. In dieser Zeit hat er die Zeit mit Gott verbringen dürfen im Himmel und man hat ihn dann wiederbelebt. Er lebt wieder und er hat dann später irgendwann mal gesagt, also in dem Film kam es dann, es war so schön da oben, ich wäre viel lieber da oben geblieben. Und dann habe ich mir gedacht gehabt, ja, mein Papa hat es doch jetzt gut. Sterben ist mein Gewinn, der ist jetzt bei seinem Papa im Himmel und dem geht's gut, er hat kein Leid, der kennt es hier unten gar nicht. Ich vermisse meinen Papa, aber ich beneide ihn auch. Und irgendwann müssen wir alle gehen. Und die Frage ist dann einfach, wie wir gehen. Gehen wir also fern von Gott oder ganz nah von Gott? Wo sind wir? Und wo gehen wir dann hin? Gott sorgt dafür, dass die Erde erst untergeht, wenn er es will. Solange haben wir die Chance, von unserem großen Gott zu erzählen. Machen wir einfach das Beste aus der Situation, denn Gott hält die Erde in seiner Hand. Und wenn ich als Mutter es aushalten kann, dass mich mal eins meiner Kinder anschreit und für ungerecht erklärt, dann kann es doch Gott auch. Gottes Liebe ist so viel größer. Gott ist ein genialer Gott. Gott hält es aus, wenn wir ihn mal anschreien. Aber wir dürfen aber auch zu ihm kommen, ihn loben und preisen und ihn aber auch mal um Verzeihung bitten. Denn der Nicht der ist das Problem, der das Leben geschenkt hat, sondern der das Leben lebt, der ist das Problem. Und wenn wir in der Verbindung mit Gott bleiben, dann können wir vieles viel einfacher verstehen und wahrnehmen, weil wir einfach dann den großen Gott sehen, diese Größe wahrnehmen. Und wenn du ein Problem hast und denkst, du kommst nicht damit fertig, dann such dir jemand. Dann such Gott. Oder wenn dir das einfach nicht reicht, dann such dir jemand. Jemand aus Fleisch und Blut. Da hat mir mal eine Freundin eine Geschichte erzählt. Ob die wahr ist, weiß ich gar nicht, aber ich denke doch, ja, kann doch auf jeden Fall wahr sein. Da war ein Gewitter und da war ein Kind und es hat einfach Angst gehabt. Und die Mutter hat gesagt, jetzt geh ich ins Bett und bete. Gott ist bei dir. Und das Kind ist ins Bett und hat halt Angst gehabt und es hat gewittert und ist wieder rausgekommen und ich kann nicht schlafen. Jetzt geh ins Bett und bet. Und es ging dann 3-4 Mal und irgendwann ist das Mädel dann mal rausgekommen und hat gesagt, Mama, aber irgendwann brauche ich auch mal jemand aus Fleisch und Blut. Ja, manchmal braucht man jemand, wo einfach drückt und festhält und tröstet. Gott ist dennoch da und dieses Gefühl, dass Gott da ist, ist gut, aber manchmal braucht man einfach auch mal jemand, wo ihn einen in den Arm nimmt und mal festdrückt. In 1. Korinther 10, 13 steht, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kräfte, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, lädt uns wirklich nicht mehr auf, so wie wir es ertragen können. Hier geht es wirklich um ein Vertrauen. Und wenn jetzt Gott anfangen würde zu erzählen, was er in deinem Leben schon alles getan hat und verhindert hat, wo dir nichts Schlimmes passiert ist, wo du vielleicht nur ein kleiner Kratzer bekommen hast oder vielleicht dein Auto ganz knapp an einem Unfall vorbeigegangen wäre, wenn er jetzt anfangen würde zu erzählen, glaub mir, er würde so schnell nicht aufhören. Also ich bin davon überzeugt, dass uns Gott schon ganz, ganz oft vor Dinge bewahrt hat. Manchmal können wir sehen, wo man dann denkt, oh, wäre ich jetzt nur eine Stunde früher losgefahren. Oder wenn es war auch schon mal so, dass knapp hinter uns ein Unfall passiert ist, hätte man nur ein bisschen mehr getrödelt. Oder einmal war es mal so, da waren wir, sind wir in die Ikea gefahren und wir waren recht früh dran, weil wir haben uns dort getroffen. Und wir haben dann Stress gemacht, ja, schnell, schnell, und dann sind wir raus. Und meine Schwiegermutter hat gesagt, komm, machen wir draußen, gab es einen riesengroßen Knall. Jetzt ist im Badezimmer unser Spiegelschrank runterkrasselt. Es war ein richtiges, großes Gerät, unser Waschbecken hat heute noch eine Delle oder so ein Splitter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, unsere Kinder waren kleiner, wir wären noch am Zähneputzen gewesen und da wäre irgendjemand auf den Kopf gefallen. Da hat uns auch Gott bewahrt, dass er es möglich gemacht hat, dass wir ganz schnell aus dem Haus gegangen sind, dass da wirklich nichts passiert ist. Und ich denke, jeder von euch könnte jetzt so eine Geschichte erzählen, wo er gesagt hat, ja, da hat mich Gott bewahrt. Und was meint ihr, wie viele Geschichten es gibt, wo wir gar nicht wissen, wo uns Gott bewahrt hat? Ja. Wo wir vielleicht einfach zu spät waren, weil Gott uns bewahrt hat, oder zu früh, weil er uns bewahrt hat. Und das beruht einfach auf dem Vertrauen. Vertrau mal darauf, dass Gott dir wirklich nur Gutes tut, Gutes tun will, dass er nur gute Gedanken über dich hat. Keine schlechten, nur gute Gedanken. Es geht wirklich hier um einen Gott, der uns ins Paradies einlädt und nicht hinauswerfen möchte. Und jetzt stell dir mal vor, die Welt wäre nicht in seiner Hand. Stell dir vor, Gott wäre tot. Ich glaube, wir würden gar nicht mal leben, weil die Welt schon längst untergegangen wäre. Gott hat wirklich schon so viel Gutes getan. Und Gott lebt und ist an unserer Seite. Das wünsche ich jetzt euch. Bleibt mit Christus verbunden. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr nicht gar nicht genug danken. Merkt ihr es? Gott hat uns so viel geschenkt und man kann gar nicht genug Danke sagen, weil es so ein großes Geschenk ist. Ich würde noch gern zum Schluss beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so ein großer Gott bist. Und hilf, dass jeder Einzelne von uns, auch ich, dass wir das immer wieder vor Augen haben, wie groß du bist. Und dass du um uns herum bist, dass du uns begleitest jeden Tag aufs Neue. Schenk uns in dieser kommenden Woche neuen Rückenwind, Aufschwung, gute Gespräche, hilf, dass wir den Blick nie verlieren und das Vertrauen in dich auch nicht. Sei einfach da, Herr, und segne und gebrauche uns, lass uns ein Licht sein, lass uns leuchten. Oh Herr, mach's möglich, oh Herr, dass wir diese Zeit, diese Chance noch ausnutzen können, dass wir den Menschen noch erzählen können, dass du ein großer Gott bist und dass wir an dich glauben und dir vertrauen. Nimm jeden Einzelnen in deine Hände, führe und leite und begleite und ja, segne uns und mach du es möglich, Herr, dass wir nächsten Sonntag uns wieder treffen können, dass wir Gemeinschaft haben können. Und so bitte ich dich um deinen guten Segen für uns alle. Amen.